Du hast es ja schon gesagt, man muss natürlich versuchen, an die Leute ranzukommen, die letzten Endes die Entscheidung treffen. Und dann muss man halt auch mit anderen Verkaufsargumenten kommen. Ganz vorne ist dann natürlich immer die Entlastung. Ich kann die Leute nicht komplett vors Gerät setzen, aber ich kann in der Zeit auch mich mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist so einer der größten Hebel, mit dem wir da versuchen zu arbeiten.
Herzlich willkommen bei InnoBytes. Heute zu Gast bei uns Matthias Lohaus, Mitbegründer und Geschäftsführer von Mindboard. Matthias, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Klaus.
Matthias, sei doch bitte so nett und erklär unseren Zuhörern, was Mindboard ist.
Das Mindboard ist ein digitales Aktivitätssystem, das wir überwiegend an Pflegeeinrichtungen vermieten oder verkaufen. Und mit dem Gerät kann man den Alltag der Mitbewohner gestalten, indem man gewisse Fähigkeiten damit fördert, kognitive, mentale Gesundheit, verschiedene Themen. Dafür sind auf dem Gerät Apps installiert, die man dafür nutzen kann. Und zudem wird es auch in Behinderteneinrichtungen oder in Reha-Einrichtungen eingesetzt. Verschiedene Sensoren sind verbaut, sodass man auch gewisse Übungen damit durchführen kann. Es besteht im Prinzip aus Hardware und Software. Die Hardware ist wie ein großer Fernseher, sage ich manchmal, den man komplett in alle Richtungen bewegen kann, sodass man den sehr flexibel auch einsetzen kann.
Kannst du uns ein bisschen so einen Use Case erklären, wie so ein therapeutischer Einsatz aussehen kann?
Beispielsweise haben wir auch Apps, die, ich sag mal, Sportübungen im weitesten Sinne darstellen. Übungen, die man zum Beispiel im Sitzen oder im Rollstuhl machen kann. Es gibt auch Kriterien, die von der WHO festgelegt wurden, welche Aktivitäten da sinnvoll sind. Die bilden wir dann mit diesen Apps ab. Und ich sag mal, die Senioren, wenn man das jetzt in dem Bereich einsetzt, können dann diese Übungen in einer Gruppenarbeit oder in Einzelsituationen nachspielen.
Diese Apps, die du beschreibst, sind die von euch entwickelt oder werden die gemeinsam mit der Pflegeeinrichtung entwickelt und angepasst und dann publiziert? Also habt ihr ein Set von Basis-Apps oder macht ihr komplett individuell?
Nee, also es gibt schon ein Set von Basis-Apps und die entwickeln wir auch alle mit Einrichtungen zusammen. Wir Gründer kommen selber nicht aus der Pflege. Wir haben dann ein paar Leute ins Team geholt, die da vom Fach sind. Aber prinzipiell werden auch alle Apps, die wir selber entwickeln, mit Einrichtungen zusammen erarbeitet. Im Prinzip die Konzepte und dann werden die in iterativer Art und Weise entwickelt und dann auch mit unseren Partnereinrichtungen getestet. Letzten Endes gibt es immer so ein festes Set an Apps, wobei es auch die Möglichkeit gibt, individuelle Apps für jede Einrichtung zu entwickeln, beziehungsweise das können die sogar selber machen.
Wenn du von Partnern sprichst, ihr habt ja dieses Stephanus-Haus als Kollaboration und daraus kannst du uns bestimmt erzählen, welche Apps gibt es, wie wird das Gerät angewendet, was ist das Feedback gewesen, lass uns da mal drüber erfahren.
Ja, letzten Endes sind wir so gestartet, das Stephanus-Haus in Lingen ist von Anfang an im Prinzip fester Bestandteil auch unserer ganzen Entwicklungshistorie gewesen. Ganz zu Anfang gab es irgendwie drei ganz einfache Apps, Bilder anzeigen, ein bisschen Musik hören, also das, wo vielleicht jeder drauf kommt. Und ja, da sind dann relativ schnell Ideen auch entstanden, die im Alltag sowieso benutzen. Also ich sag mal, im Seniorenheim werden gewisse Spiele sowieso jeden Tag gemacht, Brettspiele zum Beispiel jetzt mal ganz einfach gesagt. Und im Prinzip aus diesen Ideen heraus wurde dann auch, ich sag mal, die Roadmap des Mindboards gefüttert. Also relativ schnell kam in der Spielthematik so ein Memory dazu. Ratespiele, also erstmal sowas wirklich für die soziale Interaktion und im zweiten Schritt kamen dann diese Board-Apps mit rein, wie ich die eben erwähnt hatte.
Kannst du ein bisschen noch über die Dimensionen von Mindboard beschreiben? Ist das horizontaler Bildschirm 16:8 oder was muss ich mir da vorstellen?
Der ist im Prinzip, der ist genauso groß, dass er auch auf eine Europalette passt. Also ich sag mal, der Bildschirm ist auch 1:20x80. Wir haben einen großen Holzrahmen drumherum. Das habt ihr vielleicht schon auf dem Bild gesehen. Und wir können den in Höhe verstellen, also auch so hoch, dass man, ich sag mal, beim größeren Publikum auch von hinten noch was sieht. Und wir können den auch kippen, dass man den, ich sag mal, wie so ein Bildschirm, der an der Wand hängt, aber wir können den auch wie einen Tisch fahren, dass man mit vier Personen zum Beispiel drumherum sitzt und dann auch eine Aktivität da machen kann. Also so bietet das da verschiedenste Möglichkeiten, das zu nutzen.
Die Stabilität und Flexibilität ist etwas, was ihr hervorhebt. Warum ist das so wichtig?
Also Stabilität ist glaube ich, generell sehr wichtig. Wir haben zum Beispiel auch psychiatrische Einrichtungen, die das einsetzen. Die sagen natürlich auch, hey, da kann auch mal ein bisschen stärker draufgeschlagen werden. Beispielsweise haben wir immer eine 5 mm Panzerglasscheibe auch noch vor dem Monitor, sodass da auch nichts passiert. Oder wenn jemand mal ins Wackeln gerät und muss sich vielleicht abstützen, das Mindboard ist massiv genug, dass man sich da mal dran anlehnen kann. Also sage ich jetzt mal so salopp. Und auch was die Wartbarkeit angeht, ist es für uns auch sehr wichtig, dass wir auch relativ schnell Teile austauschen können. Also das Gerät ist sehr modular. Wenn mal irgendwo was beschädigt sein sollte, ist auch eigentlich jede Einrichtung, die, ich sag mal, vielleicht ein Hausmeister oder ein Haustechniker hat, in der Lage, da auch selber mal ein Teil auszutauschen. Und das hat sich eigentlich auch so gezeigt. Bisher haben wir da sehr, sehr wenig Beschwerden oder Cases in dem Fall, wo wir da ran müssen.
Ich habe ja ein bisschen was mit dem Pflegepersonal gemeinsam und unser Hauptnahrungsmittel ist Kaffee. Ist das Gerät auch IP44, also trittsfasergeschützt oder wasserdicht?
Ja, ist wirklich eine sehr gute Frage. Die kommt auch eigentlich fast immer, insbesondere wenn man mal am Gerät steht. Was passiert, wenn da mal Kaffee ausläuft oder da läuft eine Flüssigkeit rein? Geht das dann in die Ritzen und so? Also das ist natürlich komplett abgedichtet und lässt sich auch desinfizieren. Das ist immer eine Frage, die gleich hinterherkommt. Wie aggressiv dürfen die Reinigungsmittel sein? Das haben wir natürlich getestet, dass da nichts passiert.
Nochmal zum betreuenden Personal. Können die Betreuer das Gerät auch nutzen für Verwaltungstätigkeiten, also Teammeetings oder ähnliches und Gruppenkalender, Personaleinsatzplanung?
Das spielt auch nochmal wieder auf die Flexibilität, die der Alexander gerade sagte, ein. Also wir können auch externe Geräte anschließen, zum Beispiel Laptop kann über HDMI ganz einfach angeschlossen werden und man kann das mal für eine interne Präsentation benutzen. Und es ist auch ein Smart-TV mit verbaut. Also wenn man da mal in einer Cafeteria ein Fußballspiel gucken will, würde das auch gehen. Und mit dem Smart-TV kommen natürlich alle Funktionen, die ihr von zu Hause kennt. Also bietet es, ich sag mal, neben der reinen Betreuung noch eine ganze Menge mehr an Funktionalität.
Jetzt ist es so, wenn ich mir so ein Gerät dann in eine Pflegeeinrichtung stelle, gehen ja üblicherweise auch vielleicht Managementaufgaben damit einher. Welche Aufgaben haben eigentlich die Mitarbeiter in einer Pflegeeinrichtung durch Mindboard?
Im Prinzip sind das vielleicht 2, 3 Dinge. Du hast einmal diese Wartung etc. angesprochen. Das ist natürlich wichtig, was dann oft durch jemanden übernommen wird, der vielleicht auch den IT-Hut aufhat. Also Updates natürlich fahren. Regelmäßig kommen auch neue Apps, neue Inhalte. Die kann man dann, wenn das Gerät online ist, sich runterladen. Das sind natürlich solche Aufgaben, die wichtig sind. Und Dokumentation ist ein Thema. Wir haben auch eine Anwendung, mit der die Nutzung dokumentiert werden kann. Also es gibt Einrichtungen, die möchten gerne am Monatsende einen Report haben, welche Bewohner haben jetzt an welchen Tagen damit gearbeitet. Da gibt es auch eine Anwendung, wo man das dann eintragen kann, sag ich mal, um dann Auswertung auch zu fahren.
Thias, lass uns mal ein bisschen übers Business reden. Du hast gesagt, das kann man erwerben oder mieten. Wie sieht euer Verkaufsmodell aus und wie sieht auch euer Vertriebsmodell aus? Heißt, macht ihr Direktvertrieb, macht ihr indirekt, habt ihr Partner? Wie sieht das aus?
Ja, erstmal, wie kann man das kaufen oder erwerben oder mieten? Also es gibt halt die beiden Optionen, dass wir das Gerät verkaufen zu einem festen Preis oder halt auch eine Miete anbieten. Auf monatlicher Basis, wobei wir dann sagen, ein Jahr muss mindestens gemietet werden. Und ja, wie verkaufen wir das? Wir arbeiten auch mit Partnern zusammen, machen aber auch Teile selber. Also sind da so ein bisschen zweigleisig unterwegs. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass viel über Veranstaltungen gut funktioniert. Also wir sind gerne auf Messen unterwegs, um da die Kontakte zu machen. Das funktioniert eigentlich immer sehr gut. Aber wir haben auch Vertriebspartner, die für uns aktiv sind und das Gerät verkaufen.
Besteht neben dem eigentlichen Verkauf, der eigentlichen Miete, auch andere Kosten? Also im Prinzip, wenn wir über Software und Updates sprechen, habt ihr das separat bepreist oder ist das Teil dann der Miete oder des Kauf des Geräts?
Das war sogar ursprünglich der Plan, das genau so zu machen. Aber wir haben relativ schnell festgestellt, dass das sehr schwierig ist, so eine Subscription schnell an den Start zu bringen. Wir haben das immer noch auf der Liste. Aktuell tun wir das aber nicht. Also die Idee ist aber, da auch mittelfristig vielleicht Premium-Inhalte anzubieten, die mit einer monatlichen Gebühr daherkommen.
Besteht die Möglichkeit, irgendwelche Drittmittel zu bekommen, um so ein Gerät zu finanzieren? Also Ist es in irgendeiner Form förderfähig oder gibt es da einen Geheimtipp?
Ja, ein Geheimtipp wäre gut, aber prinzipiell, es ist förderfähig und zwar durch die AOKs. In Deutschland gibt es eine ganze Menge, ich glaube 114 AOKs. Jede handelt das auch so ein bisschen anders. Überall gibt es auch andere Fördersätze. Das kann auch bis zu 75% Förderung gehen. In einigen Bereichen gibt es dann weniger. Bei euch in Baden-Württemberg sieht sogar ehrlich gesagt ganz gut aus. Kriegt man relativ viel gefördert. Und man hat natürlich immer die Möglichkeit, wir raten den Einrichtungen immer, sprich Stiftungen, lokale Fördervereine an. Das sehen wir sehr häufig, dass Geräte durch sowas mitfinanziert werden.
Wir haben vorher über das Stephanushaus gesprochen, da noch über das gemeinsame Entwickeln. Am gemeinsamen Entwickeln ist vielleicht auch eine Beteiligung geknüpft. Ist diese Zusammenarbeit eine langfristige, also auch eine geschäftliche Zusammenarbeit? Ist es Teil der Unternehmung des Stephanushaus?
Nee, ist es nicht. Da gibt es so keine Verflechtung. Ich sag mal, läuft vielleicht so klassisch. Wir stellen natürlich diverse Geräte dort kostenlos zur Verfügung und bekommen als Gegenleistung, ich sag mal, Feedback, was wichtig ist bei den Apps oder auch bei der Hardware selber. Und so haben wir übrigens auch noch andere Einrichtungen, mit denen wir sehr eng zusammenarbeiten. Ich glaube, das Stephanushaus kann man oben auf die Spitze stellen, aber wir haben noch 2, 3 weitere Einrichtungen, mit denen wir da auch sehr eng zusammenarbeiten.
Welche Kollaboration habt ihr da noch weiter? Ich glaube, ihr seid auch mit einer Hochschule in Osnabrück gemeinsam am Arbeiten. Lass uns darüber mehr erfahren, bitte.
Wir haben in Lingen, da wo wir auch unseren Standort haben, gibt es auch eine Niederlassung der Hochschule Osnabrück und da auch tatsächlich einen Fachbereich für die Pflege. Und mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen. Die haben auch die Hardware und Software von uns und können das in Studien oder Forschungsarbeiten der Studierenden mit einsetzen. Es können auch eigene Anwendungen entwickelt werden, gemeinsam mit uns. Das ist für uns wichtig, da auch in Richtung Forschung da zu gehen. Das bringt auch nochmal einen weiteren Mehrwert für unser Gerät.
Ein wichtiger Punkt, nämlich die Nutzenden. Wenn wir mit Hochschulen sprechen, da werden schnell Personas entwickelt, an denen wird gearbeitet wie wild, aber die Kaufentscheidung trägt ja eigentlich ein anderer, nämlich ein Buying Center, eine Einkaufsgemeinschaft, die eher den Homo economicus in den Vordergrund stellt als den emotionalen Nutzen der Anwender. Wie geht ihr vertrieblich davor? Könnt ihr ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
Du hast es ja schon gesagt, man muss natürlich versuchen, an die Leute ranzukommen, die letzten Endes die Entscheidung treffen. Und das sind nicht die Nutzer oder ich sag mal auch die Anwender, das Pflegepersonal, treffen meistens auch nicht die Entscheidung und die sehen es oft genauso wie die Anwender. Die finden es natürlich ganz toll, aber letzten Endes trifft die Entscheidung jemand anders und dann muss man halt auch mit anderen Verkaufsargumenten kommen. Letzten Endes wird da knallhart gerechnet, ist ja auch logisch und man muss einfach auch die Mehrwerte aufzeigen, die so ein Gerät bringt. Ganz vorne ist dann natürlich immer die Entlastung des Pflegepersonals, also das ist auch ein Feedback, was wir immer bekommen. Die Stunde, wo ich jetzt meine Gruppenarbeit habe mit dem Mindboard, ist für mich eine entspannte. Ich kann die Leute nicht komplett vors Gerät setzen, aber ich kann in der Zeit auch mal andere Themen machen oder andere mich mit anderen Dingen beschäftigen. Das ist so einer der größten Hebel, mit dem wir da versuchen zu arbeiten.
Trendthema 2024, 2025, KI. Wie spielt KI eine Rolle bei Mindboard?
Ja, wir kommen tatsächlich von unseren Lebensläufen, sag ich mal, eher aus der Sensorik- und KI-Entwicklung und haben das auch von Anfang an mit berücksichtigt. Also einige Apps, nicht alle, aber einige nutzen KI, um, ich sag mal, zum Beispiel den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Wir erkennen, wie jemand eine Anwendung bedient und können daraus ableiten, müssen wir den Schwierigkeitsgrad noch hoch, können wir den hochfahren oder lieber doch absenken. So ein Konzept haben wir bei mehreren Apps berücksichtigt und als weiteren interessanten Punkt, das ist bei uns in der Entwicklung, das ist ein, ich sag mal, vielleicht Chatbot, die Mia nennen wir die, die sich mit Demenzkranken unterhalten soll. Also wir füttern die Biografie beispielsweise der Personen rein und können dann auf Fragen reagieren. Und da arbeiten wir aber auch sehr eng mit den Hochschulen zusammen. Da gibt es dann auch noch andere Fragestellungen. Sollte man das wirklich tun? Das ist so ein Feld, wo wir uns gerade neu reinbewegen.
Ansonsten ist das Mindboard ja eigentlich auch ein hardware-technisches Wunder, so ein bisschen zumindest. Was kannst du uns darüber erzählen? Was habt ihr da Spezifisches entwickelt, dass die Hardware diesem Anwendungsfall gerecht wird?
Also das Gerät an sich haben wir selber komplett konstruiert, auch über mehrere Iterationen hinweg. Am Anfang sah das noch total anders aus. Immer wieder kamen auch neue Anforderungen dazu, wo wir gesagt haben, da müssen wir dies noch, da müssen wir da nochmal ändern. Und das passiert heute auch noch. Die Hardware bauen wir komplett selber und lassen dann, ich sag mal, viele Teile fertigen. Aber ja, den Zusammenbau machen wir dann wiederum selbst. Die Herausforderung ist da, glaube ich, tatsächlich die Elektronik mit der Mechanik plus die Sensorik. Also wir haben auch einiges an Sensorik noch verbaut in dem Holzrahmen, das gut aufeinander abzustimmen. Und dafür haben wir auch halt mehrere Iterationen gebraucht, um dahin zu kommen.
Mit dem Blick auf die Zukunft, was ist der Fokus derzeit für Produkt und Unternehmen, wenn du mal den Blick in die Weite schweifen lässt?
Wir haben im Prinzip drei so Richtungen, wo wir aktiv sind. Das erste, das ist jetzt ganz aktuell. Wir sind in 2 Wochen auf der Altpflegemesse in Nürnberg. Da werden wir auch ein kleineres Gerät vorstellen. Wir nennen das Mindboard Mini, was ungefähr halb so groß oder noch kleiner ist, was man auch sehr flexibel überall mit hinnehmen kann. Das ist sicherlich eine Richtung. Die andere ist, dass wir, was die Sensorik angeht, noch mehr machen wollen. Wir haben heute schon so Controller, ich sage mal so vereinfacht wie bei der Wii, wo man so ein Lenkrad hat oder so. Da haben wir schon einiges entwickelt, aber wir wollen auch mehr in diese Richtung gehen, weil uns das auch von Mitbewerbern abhebt. Und der dritte Punkt ist natürlich die Anwendung selber, die Apps, wo wir regelmäßig neue Themen bringen wollen und einhergehend auch mit dem Redesign der Oberfläche. Das sind so die drei Hauptrichtungen, wo wir aktuell unterwegs sind.
Matthias, die letzte Minute ist angebrochen. Traditionell geben wir unseren Gästen das letzte Wort und fragen, was kam in diesem Podcast zu kurz? Was möchtest du uns noch allen mitteilen?
Ja, ich lade jeden ein, mal bei uns auf der Webseite, die übrigens gerade neu gemacht wird, nochmal vorbeizuschauen. Das, was es noch an weiteren Infos neben dem Podcast hier gibt und uns natürlich zu besuchen, wenn wir irgendwo auf einer Messe sind. Wie gesagt, Altenpflegemesse, ich glaube, dieser Podcast wird etwas später veröffentlicht, aber die gibt es auch mehrfach. Sprecht mich einfach an. Wir bieten Vorführungen an, auch für Interessenten. Wir haben einige Geräte in Deutschland verteilt, die man sich anschauen kann. Ja, und vielleicht kommt man ja irgendwie zusammen.
Herzlichen Dank, Matthias, an dich fürs Zeigen von Mindboard.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich herzlich, dass ich hier Gast sein durfte bei euch.